Hallo und herzlich willkommen zu der Oktoberausgabe von Tech Talk Cloud. Was gibt's Neues? Mein Name ist Patrick.
Holger? Genau.
Wollen wir mal loslegen?
Wir wollen mal über die Neuigkeiten sprechen. Es gab ja wahnsinnig viel. Also es lohnt sich wirklich, hier eine Tech Talk-Sendung speziell für die Neuerungen im Oktober, die allein im Oktober 2014 rausgekommen sind. Es waren ja ein paar Events jetzt, die stattgefunden haben. Also es gab die Tech-Ad, dann gab es eine Azure-Conf. Und alle Events haben im Prinzip Neuerungen mit sich gebracht. Von daher also ein bunter Strauß an Neuerungen, die ich mal auflisten möchte und über die wir uns mal unterhalten können. Was announced worden ist, oder was vielleicht jeder, der schon mal im Portal sich jetzt in der letzten Zeit umgesehen hat, festgestellt haben, es gibt jetzt neue virtuelle Maschinengrößen. Ja, bisher gab es ja die A-Größe, also sprich ganz reguläre Maschinen mit klassischen Festplatten. Jetzt sind zwei neue Serien in Betrieb gegangen, die D-Serie und die G-Serie, die zum einen schneller sind. Also die D-Serie, 60% schnellere CPU. Es gibt mehr Speicheroptionen, also wie viel RAM ich in den VMs dann habe. Und SSDs haben jetzt Einzug gehalten. Ganz wichtig an der Stelle, die SSDs sind jetzt nur in den lokalen Disks verfügbar. Das heißt, die Disks, die dann auch vom Inhalt her verloren gehen können, wenn eben die VM neu gebootet wird oder gereimaged wird. Von daher muss man da aufpassen, was man für Daten da drauf legt. Aber wenn man jetzt beispielsweise Berechnungsalgorithmen laufen lässt, die irgendwie eine schnelle Platte brauchen oder temporären Speicher, der sehr schnell sein soll, Caching, wie auch immer, dann kann man die prima nutzen. G-Serie, weißt du, wo der Buchstabe G herkommt?
Nee. Ehrlich gesagt nicht.
Ja, also der interne Codename war dafür Godzilla. Ja, wenn man diese Serie wahrscheinlich oder wenn man die Sendung jetzt in 10 Jahren nochmal anschaut, lacht man sich wahrscheinlich tot. Hier so 450 GB RAM. Heute ist es aber schon doch eine ganz gute Hausnummer. Also wenn man heute damit irgendwie arbeiten möchte, hat man da schon ganz gute Rechenpower und auch Speicherausbaustufen, die man da nutzen kann. Also Godzilla ist so die größte Serie, die man jetzt als VMs nutzen kann. Hat die neueste Intel-Prozessor-Generation eingebaut. Also gerade für Hochleistungsrechnen, Datenbanken, die man in den VMs ausführt, eine sehr, sehr, sehr coole Geschichte.
Und das Ding hat 6,5 Terabyte SSDs?
Genau. Also die größte Ausbaustufe hat entsprechend genauso viel.
Ja. Das ist sensationell. Da kann ich ja alle Spiele dieser Welt runterladen und drauf spielen. Großartig. Ja.
Also bis dann irgendwie in 3 Jahren das nächste irgendwie Halo auf,
7 Terabyte
was für Medien auch immer das ausgeliefert wird. Genau. Irgendwann wird auch das nicht mehr ausreichen, dann werden wir irgendwie die Super Godzilla-Serie wahrscheinlich haben. Ja, das ganz wichtig, ist ab sofort verfügbar. Also die G-Serie, die kommt demnächst, wird so langsam über die einzelnen Rechenzentren ausgerollt. Die D-Serie, die habe ich auch schon in Europa in den Rechenzentren gesehen. Also wenn man jetzt eine neue VM anlegt, kann man die nutzen. Weiteres Announcement kam zum Thema Storage, nämlich es gibt jetzt den Premium Storage. Bisher war viele haben sich ein bisschen mokiert über die Performance des klassischen Storage, der in Azure verbaut ist. Wer jetzt auch hier deutlich leistungsfähigeren Storage mit wirklich sehr, sehr hohen IOPS, also hier über 50.000 IOPS pro VM, kann hier Premium Storage nutzen. Auch da liegt wieder SSD-Speicher dahinter, ist bis zu 32 Terabyte pro VM verfügbar. Also wer das zuschaltet, kann eben bis zu 32 Terabyte nutzen und dann mit entsprechend hoher Performance Speicheroperationen durchführen. Auch hier wieder Hochleistungsrechnen, irgendwie Big Data und so weiter. Die klassischen Szenarien, die einfach große Speicher oder leistungsfähigen Speicher brauchen.
Das ist gerade für SQL Server beispielsweise, wo du sehr, sehr viel I/O-lastigen Traffic hast, ist das natürlich grandios, so viele Connections dann offen haben zu können und so viel IOPS zu bekommen.
Genau, also gerade bei solchen Szenarien, da hat man immer wieder das Problem, dass die Leute an die Grenzen des klassischen Azure Storage gestoßen sind. Hier jetzt mit Premium Storage haben wir noch weitere Möglichkeiten. Dann ein ganz cooles Announcement, durchaus Wellen geschlagen hat. Das Cloud Platform System ist announced worden. Bisher war es ja so, wenn man Azure nutzen mochte, hatte man zwei Möglichkeiten. Entweder man bucht es ganz klassisch übers Portal und hat es dann in Microsofts Rechenzentren. Es gab aber auch bisher schon die Möglichkeit über das sogenannte Microsoft Azure Pack sich ein paar Tools, Skripte und so weiter runterzuladen, um dann Teile der Azure-Plattform in einem eigenen Rechenzentrum aufzusetzen. Also die Teile umfassen, die hier aufgelistet sind, unten Websites, Virtual Machines und so weiter. Und jetzt gibt es eine Kooperation zwischen Microsoft und Dell. Und Dell stellt jetzt tatsächlich eine richtige Hardware bereit, in der das Ganze vorinstalliert ist. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht meine eigene Hardware nehmen und schauen, wie ich das da zum Laufen kriege, sondern kaufe mir von Dell oder miete mir von Dell eben dieses Cloud-Platform-System, habe dann eine Hardware, auf der im Prinzip das komplette Azure-Pack mit den entsprechenden Microsoft-Produkten, die man dazu noch braucht, also Windows Server 2012 R2 und System Center 2012 R2, das ist alles vorinstalliert und dann hat man eben die hier aufgelisteten Funktionalitäten von Azure im eigenen Rechenzentrum. Und das sind schon die, die auch tatsächlich sehr stark genutzt werden, auch in der Public Cloud. Also Websites, Virtual Machines, das machen einfach die meisten, die sich mit Azure beschäftigen und hier Services nutzen.
Also das jetzt mal als Azure Appliance eigentlich angekündigt haben, kann ich mir jetzt tatsächlich mieten.
Genau, früher war im Gespräch, dass man dann quasi so einen ganzen Container sich irgendwie ins eigene Rechenzentrum stellen muss. Ich habe selber noch nicht gesehen, wie es physisch aussieht, das Ding. Wahrscheinlich auch nicht so klein, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein ganzer Container ist, sondern es ist vielleicht ein Rechenschrank oder ja, muss man sehen. Also auf der Produktseite, also wenn man einfach auf Microsofts Webseiten mal sich schlau macht über das Cloud Platform System, da ist noch ein bisschen spezifiziert, was es kostet, welche Leistungsklassen dahinter stehen und so weiter. Also unbedingt da mal reinschauen, wenn man Interesse hat, Azure im eigenen Rechenzentrum zu nutzen. Dann eine Sache, die sich eher so an Administratoren bzw. an Menschen richtet, die Software verteilen müssen und das auch in Cloud-Umgebungen effizient machen wollen. Docker-Unterstützung wurde jetzt bekannt gegeben. Docker ist eine Lösung zum Verteilen von Softwarekomponenten auf Rechenressourcen, mal ganz einfach gesprochen. Ab sofort werden Linux-VMs unterstützt, also ich kann dann auf die Inhalte deployen und Microsoft arbeitet es daran, unter Windows Server entsprechende Unterstützung sozusagen nachzureichen und sobald das eben nachgereicht ist, wird es auch auf Windows-basierten Virtual Machines in der Cloud, also auf Azure, möglich sein, Docker zu nutzen, um Software zu installieren. Ist sicherlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, auch gerade weil beide große Betriebssystemwelten, Windows und Linux, unterstützt werden. Das heißt, auch wenn ich hier jetzt Workloads habe, die vielleicht aus so einer Hybrid-Umgebung bestehen, kann man dann entsprechend Software verteilen. CoreOS, auch ein Thema aus dem Bereich Linux. Also es gibt hier auch eine entsprechende Linux-Distribution, die CoreOS-basiert ist, also eine sehr abgespeckte Basiskonfiguration von Linux mit minimalem Memory-Footprint. Das ist jetzt neben den schon bestehenden Linux-Distributionen, also wir haben ja CentOS, SUSE und so weiter. Das ist quasi die fünfte Linux-Distribution, die offiziell auf Microsoft Azure unterstützt wird. Auch eine coole Sache, also wenn man jetzt irgendwie nicht ein voll ausgebautes Linux braucht, sondern wirklich minimale Installation braucht, kann man das jetzt auch auswählen und entsprechend nutzen. Dann eine sehr coole Geschichte für Softwarehersteller, die überlegen, eigene Lösungen auf Basis von Azure zu vertreiben, das in irgendeiner Form ihren Kunden zugänglich zu machen, die aber vielleicht nicht unbedingt Lust haben, selber das Inkasso zu übernehmen, Rechnungsstellung zu übernehmen und es den Kunden möglichst einfach machen wollen, auf Azure-Infrastrukturen ihre Lösung zu nutzen. Die können jetzt den Marketplace nutzen, das heißt einmal Softwarehersteller sind Adressaten für den Marketplace, aber dann eben entsprechend auch Kunden, die Lösungen suchen. Das heißt, der Marktplatz, wie es eben so ein Marktplatz eben tut, ich kann nach Lösungen suchen, kann die dann deployen in meine Subscription rein. Die Abrechnung wird dann über die ganz normale Azure-Abrechnung gemacht. Und ein Softwarehersteller hat dann einfach den Vorteil, er muss sich nicht mit dem Inkasso rumschlagen, sondern Microsoft macht es und überweist ihm dann entsprechend der Lizenz, die er eben für seine Lösung festgelegt hat, die entsprechenden Kosten. Kann er verschiedene Lizenzen auch konfigurieren. Also kann sagen, entweder es kostet gar nichts die Lösung oder sie kostet irgendwie einen monatlichen Betrag oder es wird stundengenau abgerechnet. Wenn es so eine On-Off-Lösung ist, die man vielleicht nur ein paar Mal im Monat nutzt, dann kann ich das darüber nutzen. Für die Nutzer oder für die Anwender, die eine Azure-Subscription haben, ist es halt sehr, sehr praktisch. Ich wähle es einfach aus. Also ich habe hier mal einen Screenshot an der Seite eingefügt, hier, wo man mal sieht, wie es so aussieht. Also wenn ich hier jetzt so eines dieser Produkte auswähle, kann ich dann direkt in meine Subscription diese Lösung rein deployen. Und die Azure-Ressourcen, die dazu benötigt werden, werden dann entsprechend ja, installiert.
Also wenn ich PaaS-Hersteller bin, der jetzt schon letzten Endes auf Azure setzt, dann kann ich diese Lösung ab sofort auch über den Marketplace anbieten.
Genau. Genau, PaaS oder auch SaaS, also wenn du wirklich eine Endkundenlösung hast, ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht, Content-Management-System beispielsweise, könntest du das auch einstellen.
Okay.
Und dann kann jemand eine Azure-Subscription hat, dann eben entsprechend das selbst nutzen. Ja, wenn du eine SaaS-Lösung hast, ist halt die Frage, ob du dann über den Marketplace gehst und deine Kunden das über den Marketplace beziehen oder direkt von dir beispielsweise und du hast entsprechende Portallösungen, kannst das auch machen, aber theoretisch würde das auch gehen. Im Networking-Bereich hat es einige Neuerungen gegeben. Ich lese mal vor, was so gekommen ist. Network Security Groups, das heißt, ich kann Regeln für die Zugriffskontrolle vergeben, also wer hat Zugriff auf welche Ressourcen in meinem Netzwerk. Multi-NIC, also Definition mehrere Virtual Network Interfaces, kann ich dann in einem Virtual Network vergeben. Forced Tunneling, das heißt, ich kann erzwingen, dass die Kommunikation meiner Azure-Ressourcen mit den lokalen Ressourcen, die ich jetzt über eine Side-to-Side-Verbindung verbunden habe, dass die auch wirklich über diese VPN-Verbindung geht und nicht irgendwie übers Public-Internet. Also dass jetzt nicht irgendwelche Azure-Ressourcen übers Public-Internet irgendwie auch noch Connections aufbauen. Das kann ich also erzwingen, dieses Forced Tunneling. Dann Express Route, das ist ja die Möglichkeit, eine dedizierte Leitung zum Datentransfer von und aus Azure zu nutzen. Das heißt, wer nicht übers Public Internet gehen möchte, sondern über eine eigene Mietleitung mit Azure kommunizieren möchte, kann Express Route verwenden. Mhm. Und was da jetzt Schönes dazu gekommen ist, ist es einmal, ich kann eine Express Route Verbindung, also eine Glasfaserverbindung für mehrere Subscriptions verwenden. Das war bisher auf eine beschränkt. Mhm. Und ich kann auch mehrere Express Route Verbindungen in einem Virtual Network verwenden. Also in beide Richtungen ist jetzt ein quasi N-zu-M möglich. Ich kann eine Verbindung in mehreren Subscriptions und mehrere Verbindungen in einer Virtual Network-Konfiguration einsetzen.
Also sehr viele News, hauptsächlich um das Thema Hybrid Cloud.
Würde genau.
Ich das jetzt eher einordnen, wo ich sagen kann, ich verbinde mein Data Center mit Teilen in der Public Cloud und lagere Rechenlast aus zum Beispiel.
Genau, das ist ja eine der Stärken von Azure, dass ich hier Hybridlösungen aufbauen kann, eben mit Virtual Network. Und da hat es jetzt einige Verbesserungen gegeben. Express Route ist ausgebaut worden und eben verschiedene Konfigurationsgeschichten, die erweitert worden sind. Das ist aber auch noch nicht alles, was im Networking-Bereich dazugekommen ist. Also ich habe jetzt mehrere VPN-Gateway-Größen, die ich in Azure nutzen kann. Also da geht ja insgesamt auch der Trend ein bisschen hin bei Azure, dass ich mehrere Leistungsstufen mieten kann. Also wenn ich nur geringen Ressourcenbedarf habe, dann kann ich sie eben günstiger beziehen. Wenn ich aber irgendwie so die Premium Edition brauche, kann ich entsprechend größere Sachen nutzen. Operations und Audit Logs für die VNet Gateways und Express Route werden jetzt angeboten. Das heißt, wenn ich Berichte darüber haben möchte, was für ein Datentransfer ist denn jetzt eigentlich über diese Leitung gegangen, kann ich mir das erstellen. Dann gibt es weitergehende Policies für Virtual Network Gateways, also wer darf mit wem kommunizieren. Source IP Affinity, also das, was schon oft nachgefragt worden ist, wie kann ich, wenn ich einen Pool von virtuellen Maschinen habe, jetzt im Cloud-Service-Umfeld, Websites oder Virtual-Machine-Umfeld, wie kann ich garantieren, dass ein eingehender Datentraffic von einer bestimmten IP-Adresse immer auf die gleiche Instanz rausgeht. Mhm. Bisher war ja immer Weg, du musstest über den Load Balancer gehen. Der Load Balancer hat einfach Round-Robin Datentraffic verteilt. Jetzt habe ich die Möglichkeit, auf diesen Verteilungsmechanismus Einfluss zu nehmen und zu sagen, hey, Session Affinity, Requests von einem Client sollen immer auf die gleiche Instanz gehen. Das kann ich tun. Traffic Manager ist erweitert worden. Traffic Manager ist ja die Lösung für globales Load Balancing. Wenn ich also einen Service nicht nur in einem Rechenzentrum, sondern in mehreren Rechenzentren deployed habe, kann ich über den Traffic Manager den Traffic dann eben über die verschiedenen Installationen verteilen. Hier kann ich jetzt die Policies verschachteln. Bisher gab es halt die Policies, dass entweder Round Robin nach Leistung oder nach Priorität ging. Jetzt kann ich hier etwas komplexere Regeln auch konfigurieren. Im Azure Preview Portal, es gibt ja in Azure, wenn ich Azure nutze, zwei Portale, das Management Portal und das Preview Portal. Im Preview Portal, also in dem neueren von beiden, kann ich jetzt den internen Load Balancer steuern und instanzbezogene IP-Adressen für VMs konfigurieren. Das heißt, wenn ich bestimmte feste IP-Adressen einzelnen VM-Instanzen zuweisen möchte, dann kann ich das jetzt übers Portal tun.
Sehr cool.
So, also im Networking-Bereich allein das, da könnte man schon eine ganze Sendung drüber machen, aber es ist noch viel mehr gekommen. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was jetzt im Oktober los war. Es gibt einen neuen Service, Batch Computing, für große Berechnungen. Also wenn ich wirklich en bloc mal irgendwie eine große High-Performance-Computing-Berechnung ausführen möchte, dann kann ich das tun. Ich kann den Auftrag nach Azure hochladen, kann dann sagen, wann ich den ausführen möchte, und Azure kümmert sich dann darum, dass die entsprechenden VMs, also die Virtual Maschinen, die zur Berechnung notwendig sind, hochgefahren werden, der Job ausgeführt wird, eventuell Fehlerbehandlung gemacht wird und die VMs danach wieder runtergefahren werden. Also wenn ich einmal eine Großberechnung habe, kann ich den Batch Computing Service dazu nutzen. Also ist neu dazugekommen, muss ich gestehen, aber auch nicht eingehender damit beschäftigt, sondern ja, hier mal so die Features, die der Service bringt, aufgelistet. Automation. Der Automation Service war bisher in der Preview verfügbar. Jetzt ist der GA, also General Available. Das heißt, ich kann ihn jetzt produktiv nutzen. Entsprechend Support wird dafür gegeben. Und hier habe ich letztlich eine Workflow Engine, die ich nutzen kann, um automatisiert bestimmte Aufträge auszuführen. Ja, irgendwelche Management-Aufgaben, Backups, die ich vielleicht machen möchte, die jetzt nicht standardkonform sind. Also ich kann ja SQL-Backup ganz normal fahren, aber wenn ich jetzt irgendwelche Table-Storage-Inhalte beispielsweise wegsichern möchte oder kopieren möchte oder was auch immer oder wie Housekeeping machen möchte, Dinge runterfahren, die nicht mehr benötigt werden oder Sachen aufräumen. Also alles, was so auch über PowerShell-Skripte steuerbar ist, kann ich jetzt hier über so eine Workflow-Engine konfigurieren und eben ausführen lassen, wann ich es eben brauche. Also ja, wie der Name sagt, verschiedene Routineaufgaben einfach automatisieren.
Also Cronjobs für die Cloud.
Genau.
Okay.
Genau. Cool. Genau, also das ist eine coole Geschichte. Dann gibt es noch einige neue Add-ons, die GA sind, die ich in virtuellen Maschinen zuschalten kann. Zuerst mal genannt Anti-Malware, also das heißt verschiedene Virenscanner und Security-Optionen, die ich in virtuellen Maschinen einfügen kann, die ich einfach vorkonfiguriert so nehmen kann. Also super easy, jetzt einfach mal einen Virenscanner in eine virtuelle Maschine rein zu installieren. Dann diverse weitere Erweiterungen für virtuelle Maschinen, PowerShell, DSC, Octopus, VS Release Management. Also durchaus mal lohnenswert, sich da ein bisschen reinzulesen, welche Erweiterungen es jetzt gibt, die einem Administrator einfach viel Arbeit abnehmen, weil ich im Prinzip durch einfache Klicks meine VMs nachkonfigurieren kann.
Sehr cool.
Genau, du hattest, glaube ich, auch noch irgendeins, was dein Steckenpferd.
Ja, Barracuda war immer so mein Thema. Also diese Web Application Firewalls, die du ja vor eine virtuelle Maschine schalten kannst, um beispielsweise die Applikationslogik nochmal ein Stück weit sicherer zu machen, das zu abstrahieren, die Kommunikation zwischen Applikationsserver und Client.
Okay.
Das ist zum Beispiel eine von diesen Extensions, die sehr, sehr ausgereift und ziemlich gut ist.
Mhm. Genau, und jetzt, wie gesagt, durch ein, zwei Mausklicks eben konfigurierbar. Das ist schon sehr cool. So, ich habe mir jetzt nochmal die Mühe gemacht, in einem Schnelldurchlauf alle Neuerungen, die jetzt auch nochmal zusammengefasst an Subscription-Owner gegangen sind, hier aufzulisten, was im Oktober jetzt wirklich dazugekommen ist. Also Azure Automation und Runbook Gallery, das hatten wir ja schon gerade gesagt, also die Automatisierungs-Engine, Runbooks sind letztlich die Skripte, die ich, ja, oder wie du gesagt hast, Cronjobs im Prinzip, die ich auch aus einer Gallery auswählen kann, so vorgefertigte Geschichten, die dann eben regelmäßig ausführbar sind. Event Hubs, das heißt dieser Information Hub, der eingehende Events verwalten kann, also gerade so im Internet of Things Umfeld, wo ich viele Signale vielleicht verarbeiten möchte, also so für den Ingest, also ein Hub für Events. Dann Microsoft Anti-Malware for Cloud Services und Virtual Machines, also im Zusammenhang jetzt auch zu dem, was ich gerade gesagt habe, also Sicherheitsfunktionen, die ich virtuelle Maschinen einfach hinzuschalten kann. Dann Instance-Level-Public-IP-Adressen, die sind jetzt GA geworden, war auch bisher Preview. Das heißt, wenn ich meinen virtuellen Maschinen feste IP-Adressen geben möchte, dann kann ich das jetzt auch entsprechend supported tun. Elastic Scale für SQL Databases ist jetzt in der Public Preview, ist ein neuer Service, der im Oktober dazugekommen ist. Dabei geht es darum, wenn ich Datenbestände habe, die jetzt den Umfang einer SQL-Datenbank sprengen, habe ich jetzt die Möglichkeit, mit Elastic Scale flexibel Instanzen dazuzunehmen und meine Daten quasi in so einem Pool von SQL-Datenbanken zu speichern. Das, was früher über Federations ging, ist im Prinzip jetzt dieses Elastic Scale für SQL-Databases. Azure Batch, hatte ich vorhin schon gesagt, Public Preview, jetzt die Möglichkeit, eben große Berechnungen en bloc mal durchzuführen, das Management der VMs, also hochfahren, Fehlerbehandlung, wieder runterfahren nach der Berechnung, wird alles von Azure übernommen. Stream Analytics, ein sehr, sehr cooler Service, so auch wieder im Business Analytics Umfeld zur Verarbeitung von Datenströmen. Ja, es gibt dazu auch ein ganz nettes Channel 9 Video, was quasi einen Überblick über Stream Analytics bringt, und ich denke, wir werden demnächst auch nochmal hier eine Sendung zu dem Thema machen. Da wurde, diesem Video wurde ganz nett der Vergleich gezogen, ja, wofür brauche ich Stream Analytics, wenn man sich vorstellt, ich habe einen Parkplatz von Autos und möchte wissen, wie viele rote Autos stehen auf diesem Parkplatz. Ja, wenn ich auf diesem Parkplatz bin, das heißt auf einem Bestand von Daten, dann würde ich HD Insight nehmen. Mhm. Wenn ich eine Straße habe und da fahren ständig Autos durch, also einen Datenstrom habe, möchte wissen, wie viele rote Autos fahren da durch oder sind in der letzten Stunde da durchgefahren, dann würde ich Stream Analytics nehmen. Mhm. Also ein sehr interessanter Service, den man sich unbedingt anschauen muss, wenn man im Bereich ja Datenanalyse, Datenprognose und so weiter unterwegs ist. Data Factory, eine Möglichkeit, verschiedene Daten Bestände anzuzapfen, wenn ich Big Data Berechnungen habe, wenn ich HD Insight zum Beispiel nutzen möchte. Ich habe da darüber die Möglichkeit, Datenpipelines zu konfigurieren, also Dateneingangsströme zu definieren, die ihren Ursprung in der SQL-Datenbank, in Blob Storage, Table Storage und so weiter haben können. Kann ich darüber konfigurieren und dann entsprechend einheitlich einer Datenverarbeitung, einer Analyse dann eben zuführen. Weitere Neuerungen der Marketplace haben wir auch gerade gesehen. Also wenn ich eigene Lösungen habe, die ich vertreiben möchte, und Microsoft soll sich um die Rechnungsstellung und so weiter kümmern, Marketplace cool geeignet. Von Hortonworks und Cloudera gibt es jetzt Images, auch in der Public Preview. Das heißt, wenn ich auch hier wieder Hadoop-Framework in eigenen VMs ausführen möchte, habe ich hier neue Images, die ich nutzen kann. Azure Site Recovery Replication, also der Site Recovery Service, den gibt es ja schon eine ganze Zeit zum Absichern von Private Cloud Umgebungen, wo ich eben Backups meiner VMs, die ich lokal betreibe, in der Cloud haben kann. Beim Service Bus gab es ein paar Pricing-Änderungen. Dort gibt es jetzt auch zwei Leistungsstufen, Basic und Standard. Also wie es jetzt fast bei allen Services so nach und nach kommt, dass ich einfach eine Basisausstattung habe. Wenn ich kleinere Workloads habe, kann ich Basic nehmen. Wenn ich dann höhere Workloads habe oder mehr Anforderungen an Datentraffic, kann ich Standard wählen. Apache Storm. Real-Time-Verarbeitung durch die HD Insight, also auch hier, wenn ich Datenströme habe, die ich auswerten möchte, dann kann ich auf Apache Storm jetzt zurückgreifen, wird jetzt auch supported auf Azure. Webjobs in Azure Websites sind jetzt GA, war auch bisher Public Preview. Die Möglichkeit eben auch regelmäßig hier Aufträge auszuführen, die Bestandteil einer Website sein können, also auch wieder hier Backup, Datensicherung oder Housekeeping, irgendwie Daten löschen, die ich nicht mehr brauche und so weiter, kann ich darüber sehr schön abwickeln. Dann es ist ein bisschen untergegangen, diese Nachricht, dass jetzt Virtual Networks auch für Azure Websites verfügbar sind.
Sehr cool.
Mhm. Bisher war es ja so, ein wichtiger Grund, auf Websites zu verzichten, war, dass eben Virtual Network nicht verfügbar war. Also wer Virtual Network brauchte, musste entweder Cloud Services oder Virtual Machines nehmen, jetzt auch für Azure Websites verfügbar. Das heißt, wenn ich eine Website habe, die auf eine lokale SQL-Datenbank zugreifen soll, kann ich Virtual Network hier auch jetzt verwenden. Und letzte Neuigkeit, ein Rechenzentrum, oder es gibt nicht nur eins, sondern mehrere Rechenzentren jetzt im australischen Geo-Region. Also ich glaube, wir haben in Neuseeland eins und in Australien oder zwei in Australien. Also für Nutzer, die dort irgendwie unterwegs sind, oder für Firmen, die ja australische Kunden haben, können dann eben ihre Services auch da deployen und entsprechend dann diese Benutzergruppen entsprechend performant abwickeln.
Also ein Punkt mehr auf der Landkarte.
Genau, ein Punkt mehr auf der Landkarte. Ich denke, es werden noch weitere dazukommen, aber da muss man einfach abwarten, wie so die Planungen sind. So, wahnsinnig viele Neuerungen. Also der Oktober 2014 hat wirklich alles geschlagen. Ich komme auch kaum mehr hinterher, irgendwie entsprechende Folien irgendwie zu bauen oder irgendwelche Doku zu machen. Mhm. Also es bleibt spannend mit Azure.
Hervorragend. Wir haben auch gesehen, sehr, sehr viele unterschiedliche News, also sowohl von Marketplace, Opportunities für Partner, über Hybrid-Cloud-Szenarien, wo jetzt sehr, sehr viel gekommen ist, schnellere Performance wie IaaS-Maschinen. Mhm. Es geht aber auch bei PaaS weiter. Also überall nochmal eine Schippe oben drauf gelegt eigentlich,
genau,
kann man sagen.
Genau, also auf jeden Fall up to date bleiben. Mhm. Die Links und so weiter auf die Nachrichten findet man wieder hier unten aufgelistet, dass man sich nochmal genauer darüber informieren kann, was es denn mit dem einen oder anderen Service so auf sich hat.
Genau, das wäre jetzt auch der Aufruf. Also wenn ein Thema besonders interessant ist, einfach hier unten auch kommentieren, welches Thema wir denn in einer der nächsten Folgen denn unbedingt behandeln müssen.
Genau.
Gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.
Genau, bis bald. Tschüss.